Bulli, der Eishockey-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des National League Talks bei Bulli, der Eishockey-Podcast. Wie letztes Mal sind wir wieder zu zweit. Ich bin Roman Badetscher und an meiner Seite wie immer Valentin Lacker. Herzlich willkommen.
Dankeschön und herzlich willkommen auch dir.
Danke auch. Letztes Mal haben wir uns 7 National League Teams genauer angeschaut, damit es für alle Teams gleich fair ist, sind heute die anderen an der Reihe. Wir schauen auf die Entwicklung seit Saisonstart und auf mögliche Tendenzen in Richtung Playoffs, Play-ins, vorzeitige Ferien oder Abstiegskampf. Los geht's!
Und loslegen würden wir mit dem Hockey-Club Lausanne am schönen Genfersee. Die zieren im Moment den Tabellenplatz 2. Ungefähr 9 Punkte hinter dem Tabellenersten, der immer noch Davos ist, und einen Punkt vor Gotteron, vor Freiburg, das auf Platz 3 steht. Insofern ist die Entwicklung seit Saisonstart eigentlich sehr, sehr gut. Lausanne gewinnt fleißig Punkte. Sie haben in 36 Partien bisher 68 Punkte sammeln können. Und es läuft. Lausanne, das ja auch auf diese Saison hin von Bern einige Zugänge erhalten hat. Auf der einen Seite der Topscorer der National League, der letztjährige Austin Czarnik, ist zu Lausanne gegangen. Und auch schon während der letzten Saison hatten sie Zugänge vom SC Bern. Zugänge, die recht gut eigentlich waren. Insofern erstaunt es nicht, dass Lausanne heute gut in der Tabelle dasteht. Wenn man vielleicht noch ein bisschen zurückschaut auf die Geschichte von Lausanne, sie sind eben, wie gesagt, der erste Verfolger von Davos. Sie sind noch nie Meister geworden. Sie waren zweimal Vizemeister in der letzten Zeit, nämlich in der Saison 2023-24 und 2024-25. Damals haben sie jedes Mal gegen die ZSC Lions den Final verloren. Und sie waren noch weitere zweimal Vizemeister. Kleine Frage an dich, Roman, weißt du wann?
Gute Frage, das ist schon etwas her.
Das ist etwas sehr lange her, ja. Ich glaube, ich kann die Spannung auflösen. Es waren in den Jahren 1950 und 1951. Insofern
ja, das ist, lange.
Ist auch nicht sehr überraschend, dass wir beide das nicht wussten, bevor ich das gegoogelt habe. Und übrigens, Lausanne war während einiger Zeit auch eine Mannschaft, die sich zwischen der Nationalliga B und der höchsten Liga, der National League heute und früher der Nationalliga A, bewegte. Sie sind 1995 aufgestiegen, 2001 und dann 2013 wieder. Seither spielen sie ohne Unterbruch in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga. Ich habe mir erlaubt, eine kleine Saisonprognose zu machen. In dieser Saisonprognose tippe ich für Lausanne, dass sie auf Platz 3 der Qualifikation kommen werden, und da ich die ZSC Lions auf Platz 6 tippen würde, käme es dann zur Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen Lausanne und den ZSC Lions, allerdings dann schon im Viertelfinal mit im Moment, so wie Lausanne unterwegs ist, eigentlich kleinen Vorteilen auf der Seite von Lausanne. Zusammenfassend würde ich sagen, zu Lausanne, sie sind gut unterwegs. Ob es aber auch dieses Jahr für den Meistertitel reichen könnte, ich weiß nicht so recht. Ich glaube eher nicht. Ich würde eher auf andere Mannschaften als auf Lausanne tippen.
Ja, da habe ich mir auch so notiert, eben ist Lausanne jetzt schon ein Titelkandidat? Das ist eigentlich die große Frage, oder ist es wirklich nur von Einzelspielen abhängig? Man sieht teilweise sehr knappe Resultate, teilweise wieder sehr hohe, wie gerade gegen Zug. Irgendwie ein bisschen eine Wundertüte. Wie siehst du es?
Ja, genau. Ich finde auch, es ist eine Wundertüte. Wenn man sich übrigens noch die Anzahl erzielten Tore anschaut, dann ist Lausanne klar auf Platz 2, nämlich mit 3,33 erzielten Toren pro Partie. Besser steht in dieser Wertung nur noch Davos da mit 3,58. Und dann kommt mit einigem Abstand Gotteron noch mit 3,19. Also von den erzielten Toren her sind sie eigentlich gut unterwegs. Sie haben 2,39 Tore gekriegt pro Partie in dieser Saison. Und sie haben somit eine Plus-Minus-Bilanz von 0,94 positiv pro Spiel. Also sie erzielen 0,94 Tore mehr pro Spiel. Auch das ist in der Tabelle Rang 2 hinter Davos. Aber genau da sind wir eigentlich beim Punkt. Sie spielen eigentlich gut. Das haben sie schon in den beiden vorangehenden Saisons getan. Und ich glaube, wir können die letzte Saison als Gradmesser nehmen. Sie haben im Halbfinale gegen Fribourg-Gotteron gespielt, waren da eigentlich die Favoriten und konnten sich nur mühsam über 7 Spiele in den Final retten, wo es dann gegen die ZSC Lions nichts mehr zu gewinnen gab. Und ich glaube, aus dem heraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, es wird wohl auch dieses Jahr nicht für den Titel reichen, weil wenn es wirklich um ganz, ganz viel und um den Meistertitel geht, dann reicht es wahrscheinlich im Moment noch nicht.
Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend, Lausanne weiter zu verfolgen, zumal eben auch sehr viele Einzelspiele ja trotzdem dann vielleicht plötzlich ihr Potenzial abrufen, wer weiß. Kommen wir zum nächsten Team. Der EV Zug ist im Moment auf dem 7. Platz, also nicht auf einem Platz der direkten Playoff-Qualifikation, sondern auf einem sogenannten Play-In-Platz zwischen 7 und 10. Aber es ist natürlich sehr eng im Moment. Also man muss auch sagen, die Tabelle ist bis gestern Abend, also ich muss noch das Datum nennen, 2. Januar abends nachgeführt. Wir nehmen heute am 3. Januar auf. Einfach, dass auch die Zuhörer wissen, von welchem Stand wir hier sprechen. Zug hat aktuell 55 Punkte, genau gleich viele wie die ZSC Lions, aber noch ein Spiel weniger. Vor ihnen sind die Rapperswil-Jona Lakers, die eigentlich eine sehr gute Saison hingelegt haben, vor allem Anfang der Saison, mit 56 Punkten. Weiter oben, Platz 4 und Platz 5, sind Lugano und Genf mit je 59 Punkten. Also es sind 4 Punkte Differenz zwischen Platz 4 und Platz 8, also eigentlich zwischen mein Team qualifiziert sich für die Playoffs direkt oder ich muss noch über Umwege um die Plätze kämpfen. Also es ist auf jeden Fall immer noch spannend im Mittelfeld. Man kann sagen, Zug ist aus meiner Sicht immer noch strukturell stabil, aber nicht mehr so dominant wie in den Meisterjahren. Oft zeigt es auch, dass die Mannschaft abhängig ist von den Importspielen, also auch von den, ja, von einzelnen Leistungsträgern auch. In der Breite eigentlich solide, aber es fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen die Konsequenz oder die fehlende Tiefe. Oder wie würdest du das beschreiben, Valentin?
Ja, ich finde, Zug ist in diesem Jahr eine Wundertüte. Sie sind wahrscheinlich, wie du es richtig sagst, sehr weit entfernt von ihrer Bestform und von ihrer Form, die ihnen die Meistertitel dann erlaubt haben. Dieses Jahr spielen sie manchmal sehr gut und gewinnen auch gegen Teams, die vorne drin sind. Das belegt auch ihr aktueller Tabellenrang. Und manchmal läuft es irgendwie gar nicht. Ich glaube, wenn wir uns eben an gestern Abend erinnern, 2. Januar, haben sie gegen Lausanne, ich glaube, 6 oder 7-0 verloren. Und klar, Lausanne ist auf Platz 2 im Moment, aber trotzdem, eine Mannschaft wie Zug müsste eigentlich gegen Lausanne mithalten können und nicht mit 7-0 eingehen. Also in diesem Sinne würde ich mal sagen, Zug auch dieses Jahr kein Meisterkandidat. Sie werden sich wohl in den Tabellengefilden halten können, wo sie jetzt sind. In meiner Saisonprognose habe ich sie auf Rang 4 getippt. Ich glaube schon, dass gestern halt einer dieser Tage war, wo es eben nicht läuft. Und es werden wieder Tage kommen, wo es laufen wird. Aber ja, Zug irgendwo im oberen Mittelfeld der Tabelle, aus meiner Sicht ohne Meisterambitionen. Also Ambitionen wahrscheinlich schon, aber Chancen vermutlich eher nicht.
Ja, kommt ja auch immer noch auf die Gegner dann im Viertelfinale drauf an und im Halbfinale. Also ja, eben, es ist wirklich eine Wundertüte, diese Saison, der FV Zug. Denkst du, es liegt auch am neuen Trainer?
Vielleicht. Vielleicht liegt es am Trainer. Ich habe mich jetzt zu wenig befasst, ob der neue Trainer auch wirklich grundlegende Systemänderungen angebracht hat und ob das im Moment offensichtlich noch nicht ganz so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Aber ich bin so grundsätzlich der Meinung, vieles oder mehr liegt jeweils am Team als am Trainer. Und wenn es einem Team wie Zug bisher auf Rang 4 gereicht hat, dann, oder Rang 5, was habe ich das nicht
also
ganz
im
Kopf?
Also jetzt ist Rang 7 aktuell.
Oder genau, auf Rang 7 gereicht hat, doch in dem Klüngel drin, der gegen oben sich bewegt, dann kannst du wahrscheinlich nicht sagen, dass der Trainer der Falsche ist, sondern dann läuft einfach dem Team noch nicht so richtig. Und aus meiner Sicht würde da auch der frühere Trainer wahrscheinlich nicht Wunder bewirken können.
Gut, dann gehen wir etwas hoch in der Tabelle. Genf-Servette, das ist wiederum dein Part.
Genau, Genf-Servette, wir gehen hoch in der Tabelle und ganz ans andere Ende der Schweiz, nämlich an den Genfer See. Glatt an der Grenze zu Frankreich. Genf liegt aktuell auf Platz 5. Das ist vielleicht ein wenig überraschend, wenn man sich an gewisse Momente zu Beginn der Saison erinnert. Genf hatte ja wirklich einen absolut katastrophalen Start in die Saison. Das hat dann, wenn ich mich richtig erinnere, auch dem Trainer den Job gekostet. Und ein Resultat, das sich wahrscheinlich für ewig in die Annalen einpflegen wird, ist, dass sie irgendwie 12 oder 13-0 gegen Lausanne, glaube ich, war es, verloren haben. Insofern, wenn man jetzt die Tabelle sich anschaut und sieht, dass Genf auf Platz 5 ist mit 59 Punkten, also diesen Bereich zwischen Platz 4 und Platz 8, noch fast anführt, dann haben sie sich tatsächlich sehr gut erholt. Es ist dem neuen Trainer Wille Peltonen offenbar gelungen, die Struktur ins Genfer Team wieder hineinzubringen. Genf war ja immer ein Team, das sehr offensiv gespielt hat, sehr auch hart gespielt hat, hartes Eishockey gespielt hat. Was übrigens mit einem gewissen Chris McSorley zusammenhängt, der Genf im Jahr 2001 übernommen hat und dann 16 Jahre Trainer war und danach noch einmal 2018 bis 2019 auch wieder an der Bande von Genf stand und eigentlich das harte, schnelle und konsequente Forechecking von Genf Servette geprägt hat. Und ich glaube, Wille Peltonen, auch wenn er jetzt nicht der gleiche Landsmann ist wie Chris McSorley, tut gut daran, wenn er diese alten Tugenden der Genfer wieder für sich oder für das Team beansprucht. Auch hier in meiner Saisonprognose sehe ich sie irgendwo zwischen Rang 6 und Rang 7. Dort wäre übrigens gerade so der Schnitt, ob man sich direkt für die Playoffs qualifizieren wird oder eben ob man über die Play-ins geht. Ich hatte Genf jetzt mal auf Platz 7 prognostiziert und in meiner Prognose kämen sie dann in den Play-in gegen Rapperswil und da habe ich dann den Sieg der Genfer effektiv prognostiziert. Also ich gehe davon aus, Genf wird dieses Jahr auch relativ locker wieder in die Playoffs hineinkommen. Auch hier sehe ich eigentlich nicht unbedingt, dass sie Meister werden können. Ich glaube, auch da fehlt ihnen einfach die Breite und auch die Tiefe, um wirklich ins Meisterrennen eingreifen zu können. Aber ja, zusammenfassend, stabiles Team mittlerweile, gegen das man aufpassen muss. Genf, das übrigens heute Abend, also am 3. Januar, wo wir diesen Podcast aufnehmen, in Bern spielen wird und gegen den SC Bern versuchen wird, Punkte wieder zurück an den Genfersee zu nehmen.
Ja, Genf ist wirklich, war von Schwankungen geprägt. Also das mit diesem 11, 12 oder 13-0, was du angesprochen hast, das war ja eigentlich eine Bankrotterklärung.
Ja.
Und ich glaube sogar, das Spiel danach war auch nicht besser und dann wurde Jorik Drey entlassen. Das war ja der frühere Nationaltrainer Frankreichs, der mit Frankreich auch abgestiegen ist. Also eigentlich eine falsche Besetzung, oder? Der Trainerposition. Würdest du das auch so sehen?
Ja, also wenn man es aus heutiger Sicht anschaut, dann war die Besetzung durchaus falsch. Jorik Drey ist gescheitert mit Frankreich, ist gescheitert dann auch mit Genf Servette. Wenn man diese klaren Niederlagen nimmt, ist er irgendwie auch krachend gescheitert. Ich glaube, bei Genf Servette kann man einfach sagen, das System Drey hat offensichtlich nicht funktioniert. Das muss ja nicht heißen, dass das System 3 gar nirgends funktionieren kann. Man muss zu seinen Gunsten auch ins Feld führen, dass Frankreich jetzt eishockey-technisch nicht die größte aller Nationen ist. Also wenn Frankreich mal absteigt, dann liegt das wahrscheinlich nicht nur am Trainer, sondern vermutlich auch am Team. Bei Genf war es ganz offensichtlich so, das System 3 hat nicht funktioniert. Und drum hat man das auch geändert und jetzt eben Wille Peltonen an der Bande. Vielleicht habe ich mich zu wenig damit auseinandergesetzt, aber es könnte auch sein, dass das System 3 eben genau nicht das System war, was Chris McSorley fast 20 Jahre lang in Genf eingepflegt hat und dann auch mit Jan Gadieu und mit Patrick Edmonds, die dann nach McSorley kamen, vielleicht auch weitergeführt wurde. Es könnte da wirklich sein, dass Drey ein anderes System versucht hat und dass das nicht funktioniert hat.
Apropos, wenn du gerade schon Jan Gadieu ansprichst, er hatte Erfolg mit Genf. Er ist jetzt noch U20-Nationaltrainer der Schweiz, bis er im Ende Mai oder Anfangs Juni dann den Posten von Patrick Fischer als Head Coach der Schweizer Nationalmannschaft übernimmt. Wie siehst du seine Ernennung?
Wahrscheinlich war das die logische Folge, die man sich im Schweizer Eishockeyverband so auch, ja, die man auch nehmen konnte. Bis jetzt ist der Patrick Fischer, hat wirklich wahnsinnig viele Erfolge feiern können. Eben Jan Gadieu hat jetzt eine U-Mannschaft, die er betreut. Übrigens kleiner Fun-Fact am Rande, irgendwo mal im November war es, glaube ich, an einer Partie in Bern, waren relativ viele Leute aus dem Verband dabei, unter anderem Lars Weibel, der Direktor der Nationalmannschaft, und Jan Gadieu war auch im Stadion in Bern vorhanden und schon da haben wir eigentlich alle gedacht, aha, jetzt wird es dann gleich angekündigt und genau so kam es dann auch zwei, drei Tage später. Patrick Fischer hat seinen Rückzug angekündigt und die Nationalmannschaft hat dann Jan Gadieu als Nachfolger nominiert. Jan Cadieu steigt in riesige Fußstapfen. Ich meine, Patrick Fischer hat die Schweizer Nationalmannschaft jetzt in den letzten 12 Jahren, glaube ich, 3-mal ins Finale geführt. In den letzten paar Jahren 2-mal ins Finale geführt. Von dem her, ja, die Fußstapfen sind riesig. Aber ich traue es Jan Cadieu zu, dass er das Team so halten kann.
Ich glaube, es waren sogar 4-mal das WM-Finale. 2013, ja, 18 und jetzt die letzten 2.
Ja, genau. Ja.
Jo, aber kommen wir wieder zurück zur National League nach dem Abschweifer zur Nationalmannschaft. Mhm. Kommen wir zum EHC Kloten. Aktuell auf Platz 10. Letztes Jahr ziemlich abgeschlagen, wie ich es noch in Erinnerung habe. Dieses Jahr gefestigter als in den Vorjahren, habe ich das Gefühl. Ein Spielsystem ist auf jeden Fall klar erkennbar. Zu Hause tritt man immer noch besser auf als auswärts. Aber die Konstanz ist wahrscheinlich auch da auch immer noch ein bisschen das Thema. Gibt immer mal wieder Einbrüche nach starken Auftritten, aber ja, im Großen und Ganzen bewegt sich Kloten im Mittelfeld, also im unteren Mittelfeld, sagen wir es mal so, Platz 10, auf einem Play-in-Platz mit 44 Punkten, aber man muss dazu sagen, für Platz 9 sind es nur 3 Punkte Unterschied und für Platz 12 ist es 0 Punkte Unterschied, weil EHC Biel auf Platz 11 und SC Bern auf Platz 12 gleich viele Punkte haben. Es bleibt auf jeden Fall eng, wer dort noch einen Play-in-Platz kriegt und wer in die vorzeitige Ferien muss. Ambri ist noch etwas weiter abgeschlagen mit 6 Punkten Differenz auf Platz 12. Also Ambri auf Platz 13, aber 6 Punkte Differenz zu Platz 12. Aber wie siehst du Kloten und deren Chancen, die Play-ins zu erreichen?
Also ich habe, das muss ich sagen, geschrieben habe ich das vor über einer Woche, kurz vor Weihnachten. Ich habe den Kloten damals auf Rang 13 getippt. Jetzt die Entwicklung hat mir eigentlich Unrecht gegeben. Auf Rang 13 wird sich jetzt vermutlich Ambri einfinden. Wobei, wir sind noch nicht am Ende vom Januar und schon gar nicht am Ende der Qualifikation. Da kann sich noch einiges ändern. Auch ich glaube, Kloten wird im besten Fall in die Ferien gehen können nach der Qualifikation. Das würde dann heißen, dass sie 11. oder 12. wären. Oder dann, so wie ich es getippt habe, auf Rang 13 die Qualifikation abschließen. Dann würden sie dann gegen Aschua die Playouts spielen. Ich gehe aber davon aus, dass Kloten diese Playouts gegen Aschua dann gewinnen würde. Kloten hat übrigens auch die drittschlechteste Tordifferenz der ganzen Liga mit einem Quotienten pro Spiel von minus 0,49. Schlechter sind nur noch Ambri mit 1,09 und Aschua mit 1,85. Insofern ja, ist das, glaube ich, Beleg genug, dass Kloten zwar, wie du es richtig sagst, ein System hat, aber Kloten wahrscheinlich auch nicht die Spieler zur Verfügung hat, die für mehr ausreichen würden.
Mhm. Ja, ich glaube, bei solchen Teams kommt es auch immer noch auch darauf an, wie gut sind die Importspieler. Und da hat ja Kloten, glaube ich, auch einige abgeben müssen auf diese Saison hin. Ja, man sieht es halt bei den tiefer platzierten Teams, spielen halt die Importspieler immer mal wieder ja, die Differenz. Also die müssen halt für die Differenz sorgen. Klar, es kann sein, dass sie mit einem Exploit am Schluss doch noch Zehnter werden, aber für mich tendenziell auch eher vorzeitige Saisonende.
Dann kämen wir zu Aschua. Aschua liegt im Kanton Jura, also ziemlich im Nordwesten der Schweiz. Aschua wurde noch nie Meister bisher, aber sie wurden einmal Cupsieger und das im Jahre 2020. Damals spielten sie noch in der zweitobersten Liga, in der Nationalliga Liga B. Aufgestiegen sind sie im Jahre 2021 und damals haben sie übrigens gegen den Verein gewonnen, den wir jetzt eben besprochen haben, nämlich gegen den EHC Kloten, der damals dann abgestiegen ist. Aschua hält sich zwar seit ihrem Aufstieg immer wieder in der Nationalliga A, aber ihre Position ist jedes Mal sehr klar und völlig gefestigt, nämlich Rang 14 und damit der letzte Rang in der National League. Man kann eigentlich von Aschua sagen, dass sie auch diese Saison genau das liefern, was sie imstande sind zu liefern, nämlich sie könnten sich möglicherweise weiterhin ein weiteres Jahr in der obersten Liga halten. Aber es ist aus meiner Sicht schon heute klar, dass sie die Qualifikation auf dem letzten Rang abschließen werden. Und ich sehe auch nicht, dass sie die Playouts gewinnen könnten. Sie sind zwar gegen einige Teams immer noch überraschenderweise am Gewinnen. Bern hat zum Beispiel das erste Mal nach, glaube ich, 3 oder 4 Spielen gestern gegen Aschua gewonnen. Die vorherigen Partien gingen jedes Mal zugunsten von Aschua aus. Aber wenn es dann am Schluss in einer Best-of-Seven-Serie darum geht zu gewinnen, sehe ich nicht, dass Aschua gegen irgendein Team aus der National League gewinnen könnte. Deswegen werden sie dann wieder die Auf-Abstiegs-Playoff spielen müssen. Eines, was ich eigentlich was kommen könnte, ist, Sierre spielt sehr, sehr gut in der unteren Liga. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Sierre ein Kandidat ist, der dann gegen Aschua in den Auf-Abstiegs-Playoff spielen könnte. Und übrigens an der Bande von Sierre steht ein gewisser Chris McSorley, der jetzt dort eine Eishockeyschule aufgebaut hat, der dort übrigens als kleine Nebenbemerkung auch ein neues Stadion bauen wird. Die Bevölkerung hat den Bau dieses Stadions im letzten Jahr auch genehmigt. Also dieses Stadion kommt. Chris McSorley will in Sierre offenbar ein großes Ding rauffahren. Und da könnte ich mir jetzt schon noch vorstellen, wenn die Auf-Abstiegs-Playoffs zwischen Aschua und Sierre vonstatten gehen, wer weiß, dann könnte es möglicherweise anders enden als letztes Jahr, wo der EHC Fischb auch aus dem Wallis gegen Aschua gespielt hat und eigentlich gut in die Serie gestartet ist, aber dann am Schluss doch zu wenig Substanz hatte. Also ja, zusammenfassend, Aschua ist dort, wo sie seit 3-4 Jahren immer sind. Sie werden um den Auf- und Abstieg spielen müssen und je nachdem, wer dort der Gegner ist, könnten sie dann eventuell auch absteigen.
Ja, ich glaube, Sierre, klar, sie spielen gut, das hast du schon gesagt, aber sie haben eben das Problem der Infrastruktur. Und ich glaube nicht, dass Sierre die Bewilligung kriegt zum Aufsteigen, solange das Stadion noch nicht gebaut ist. Weil das jetzige, das ist ja nicht National League tauglich. Und ich glaube, was noch sein könnte, Basel, aber die spielen diese Saison eigentlich nicht vorne mit. Und La Chaux-de-Fonds hat ja, glaube ich, erst kürzlich die Zusage bekommen, dass sie aufsteigen könnten, wenn sie es sportlich schaffen. Das wäre auch interessant. Aber schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Aber dass Aschua, ich sage jetzt mal, konkurrenzfähiger geworden ist als noch in der ersten National League Saison, bedingt, vielleicht ein bisschen besser, aber halt nicht so, dass man mit den anderen Teams mithalten kann, ist halt irgendwie immer das ewige Schlusslicht, wo man eigentlich schon im Vornherein eigentlich weiß, wer auf dem letzten Platz ist. Ist halt nicht so das Spannende dann dran, auch wenn alle immer sagen, die 14er Liga ist top spannend, aber ich finde es halt irgendwie nicht so. Siehst du das ähnlich? Jetzt auf diesen Punkt bezogen, weil man ja schon von Anfang Saison an weiß, wer Letzter wird, wo bleibt da die Spannung?
Ja, also ich sehe das ganz genau gleich. Wo bleibt da die Spannung? Aus meiner Sicht muss man nicht an der 14. Liga etwas ändern, weil das Problem der 14. Liga ist ja nicht Aschua alleine, sondern eben, dass alle anderen viel besser sind als Aschua. Ich sehe bei Aschua übrigens auch kein Potenzial, kein Entwicklungspotenzial. Aschua ist das Team, das sie seit ewig und immer so waren. Und insofern sehe ich kein Entwicklungspotenzial. Drum vielleicht, und da war vielleicht der Treiber meiner Prognose das Entwicklungspotenzial. Ich glaube eben schon, dass Chris McSorley in Sierre etwas Großes am Aufbauen ist. Man kennt die Walliser Begeisterungsfähigkeit, wenn sie dann mal wieder ein Team in der obersten Liga, in der National League hätten, dann wird sich sofort das ganze Wallis hinter dieses Team stellen, so wie das gegen Visp auch gewesen wäre, wenn sie letztes Jahr aufgestiegen wären. Und dort sehe ich eben im Vergleich zu Aschua das Entwicklungspotenzial. Und vielleicht wäre ein Aufsteiger sehr tatsächlich in der ersten oder zweiten Saison immer noch so, wie das Aschua bisher gewesen ist, aber eben mit großem Entwicklungspotenzial. Und vielleicht noch als letzte kleine Bemerkung für die untere Liga, dann gehen wir zurück in die oberste Liga. Es ist richtig, Sierre hat im Moment die Bewilligung für den Aufstieg noch nicht. Allerdings letztes Jahr hatte FISP diese Bewilligung. Und ich meine, zwischen Sierre und FISP sind es vielleicht 20, 30 Kilometer. Also wenn dann Sierre wirklich sportlich sich den Zugang in den Aufstieg erarbeiten könnte, dann wäre es wohl auch nicht eine der größten Aufgaben, dass Sierre für einige Jahre nach FISP raufspielen würde. Wie ich es vorhin gesagt habe, sobald irgendein Team aus dem Wallis in der obersten Liga spielen, wird sich das ganze Wallis hinter dieses Team scharen.
Denkst du nicht, dass das dann auch noch eine eher politische Sache ist? Weil man sagt ja oft, die Walliser sind etwas, wie sagt man, kompliziert in der Haltung und so, ich weiß auch nicht, stur. Das trifft doch Ober- und Unterwallis aufeinander. Das funktioniert das?
Also selbstverständlich würde das funktionieren. Immer wieder besehen die Tatsache, ein Team aus dem Wallis spielt in der obersten Liga. Ich meine, der FC Sion im Fußball ist das beste Beispiel dafür. Also Sion ist klar eine französischsprachige Stadt, liegt zwar nicht weit von der Sprachgrenze entfernt, aber es ist ganz klar französischsprachig und das ganze Wallis steht wie ein Mann und eine Frau geschlossen hinter diesem Team. Das würde auch mit Sierre funktionieren und noch besser, wenn sie in FISP spielen würden.
Das würde auf jeden Fall tolle Storys geben.
Absolut.
Schauen wir uns das sechste Team in der Runde an, ist aber nicht auf dem sechsten Platz. Aber weit unten, war auch mal im Playoff-Final vor ein paar Jahren, mittlerweile aber auch eher in der unteren Tabellenhälfte klassiert. Es geht um den EHC Biel. Die Seeländer sind aktuell auf dem 11. Platz mit 44 Punkten, also punktgleich wie Kloten und Bern. Was man dazu sagen muss, sie haben 13 Treffer mehr erhalten als erzielt, 111 an der Zahl. Sie haben oft mit Harry Satteri natürlich einen Supergoalie eigentlich im Tor, aber mit Louis Janet auch einen, ja, mittlerweile etwas erfahreneren, aber ich glaube zu Beginn der Saison noch etwas unerfahrenen Torhüter als Backup. Wie siehst du Biel? Also es ist natürlich nicht angenehm, gegen sie zu spielen, das wissen wir. Und offensiv kann Biel auch immer mal was bewirken, vor allem zu Hause. Aber warum sind sie so abgeschlagen?
Ich glaube, du hast es vorhin mit einem Satz, den du möglicherweise nicht ganz absichtlich so formuliert hast, aber hervorragend zusammengefasst. Du hast gesagt, sie haben oft einen guten Harry Sattery im Tor. Und ich glaube, das oft, das ist genau der Punkt. Manchmal ist es eben nicht gut, manchmal spielt auch der andere Torhüter und dann ist es manchmal auch gar nicht gut. Wenn man sich nämlich die Gegentore des EHC Biel anschaut, dann haben sie 3,17 Tore pro Spiel erhalten und das ist der drittschlechteste Wert der ganzen Liga. Schlechter sind nur noch Ambri und Ajoa. Und ich glaube, genau dort liegt das Problem. Es ist im Eishockey ja sowieso eigentlich so, dass nicht alles am Torhüter, aber doch relativ vieles am Torhüter hängt. Wenn man nur einen durchschnittlichen Torhüter hat oder einen, der eben nicht jedes Mal seine Topleistung abrufen kann, dann wird es schwierig. Und dann überträgt sich das übrigens auch auf das ganze Team, vor allem auf die Defensive. Wenn die Defensive nicht genau weiß, wo sie stehen muss, damit der Torhüter sein bestes Spiel auspacken kann, dann versucht sie auch gewisse Dinge. Das verunsichert dann wieder den Torhüter. Und dann kommt es nicht gut. Also ja, ich glaube zusammengefasst, sie haben oft einen guten Harry Sattery hinten drin, aber eben nicht genügend oft.
Fehlt Ihnen auch in der Offensive noch was? Gute Ausländer?
Ja, sicherlich fehlt Ihnen etwas in der Offensive. Auch da habe ich mir den Punktestand rausgeschrieben. Sie erzielen 2,83 Tore pro Spiel. Das ist jetzt nicht so schlecht. Damit werden Sie, wenn ich das richtig gesehen habe, ungefähr auf Rang 6 der ganzen Tabelle. Aber wahrscheinlich sind wir wieder beim Punkt, den wir vorhin erwähnt haben. Die Offensive ist zwar gut, aber nicht gut genug, um das Defizit aus der Defensive zu decken.
Ja, ich habe noch mit einem letztens mit einem Chronisten gesprochen, der Namen mir gerade entfallen ist, dass er denkt, dass Biel noch auf Platz 13 abrutscht. Meinst du, das könnte durchaus so kommen oder eher auch vorzeitige Ferien?
Also in meiner Prognose habe ich sie auf Rang 12 drin, also im Bereich der vorzeitigen Ferien. Ich glaube effektiv nicht, dass es ihnen in die Play-ins reichen wird. Also ich glaube nicht, dass sie auf Rang 10 kommen werden. Ich tippe sie effektiv eher auf Rang 11 oder eben 12, möglicherweise auch auf Rang 13, je nachdem, wie es den anderen Teams noch läuft. Wer weiß, vielleicht kann sich Ambri noch bewegen. Denen traue ich übrigens mehr zu als eben dem EHC Biel. Aber ja, ich lege mich jetzt mal fest. Ich glaube, Biel geht nach der Qualifikation vorzeitig in die Ferien.
Alles klar. Dann kommen wir noch zu einem anderen Kantonsvertreter im Kanton Bern, den wir auch letztes Mal nicht hatten. Also es ist nicht der SC Bern, sondern die SCL Tigers. Der Dorfclub aus dem Emmental. Was kannst du darüber sagen?
Genau, der Dorfclub auf dem Emmental. Das gäbe übrigens eine wunderbare, witzige Schlagzeile, der nicht ganz 100 ist. Er hat nämlich in der Tabelle gestern 99 Tore erzielt und 99 Tore gekriegt. Also er hat eine total ausgeglichene Tordifferenz. Wenn man das auf die Spiele umrechnet, dann sind das 2,83 Tore pro Spiel, die Tigers erzielt und auch gekriegt haben. Sie liegen im Moment auf Rang 9 mit 47 Punkten. Sie haben also 3 Punkte Vorsprung auf die Dreier. Equipen zwischen Kloten, Biel und Bern, die allesamt 44 Punkte haben. Die Tigers schlagen sich aus meiner Sicht in dieser Saison recht gut. Sie haben immer noch die Chance, in die Playoffs zu kommen. Die Tigers sind, du hast es richtig gesagt, sie sind der Dorfclub aus dem Emmental. Im Emmental ist es ungefähr gleich wie im Wallis, nur dass es sich da halt auf das Tal fokussiert und im Wallis auf den ganzen Kanton. Das ganze Tal steht wie ein Mann und wie eine Frau hinter dem eigenen Team. Sie wurden übrigens auch schon ein-, zweimal Meister. Einmal, um es richtig zu sagen, nämlich vor ganz genau 50 Jahren, 1976, sind sie Meister geworden. 77 und 78 wurden sie dann auch Vizemeister. Und seit ihrem Aufstieg, seit ihrem Wiederaufstieg in die oberste Liga, spielen sie eigentlich immer mal wieder in den Playoffs mit. Jedes Mal, wenn sie dabei sind, entsteht ein Riesenhype im Emmental. Sie haben übrigens auch seit einigen Jahren ein neues Stadion, ihr Stadion umgebaut, mit einer wirklich sehr guten Infrastruktur, die sie dort haben. Die SL Tigers sind übrigens auch schweizweit bekannt für ihre Nachwuchsarbeit. Das Emmental ist eben Eishockey begeistert und die Jugendlichen spielen dort gern Eishockey. Die Zukunft der SL Tigers sehe ich sehr positiv, weil mit der Infrastruktur, die sie jetzt da aufgebaut haben, wird es noch mehr möglich sein, eben die Jugendlichen in die Spitze der nationalen Meisterschaft zu bringen. Und wer weiß, vielleicht kann man sich dann aus Langnauer Sicht auch leisten, diese guten Jugendlichen auch zu behalten. Es gibt übrigens zwei Beispiele, die aus Langnau kommen. Jan von Arx ist ein Beispiel, der wirklich eine großartige Karriere hingelegt hat. Martin Gerber, der Torhüter, ist ein weiteres Beispiel für die sehr, sehr gute Juniorenarbeit. Also zusammenfassend, ich glaube, Langnau ist auf dem guten Weg. Langnau hat eine gute Zukunft vor sich. Ich würde tippen, dass sie den aktuellen Rang 9 halten können. Gegen vorne dürfte es mit Bestimmtheit nicht reichen, also weiter oben in die Tabelle zu kommen. Aber sie haben, glaube ich, auch gestern gewonnen und haben sich diesen 9. Platz nochmal sichern können. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf meine kleine Prognose, die ich da gemacht habe, ich tippe Langnau entsprechend Ende der Qualifikation auf Rang 9. Das gäbe dann ein Play-in zwischen den SCL Tigers und dem SC Bern. Und dort habe ich dann den Sieg der Berner getippt, weil ich eben schon glaube, dass Langnau im Moment an Breite und Tiefe noch fehlt. Aber wer weiß, die kommt vielleicht wieder.
Genau, aber zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, Playoff-Platz ist möglich, ist eigentlich immer möglich in Langnau, außer man hat wirklich eine verkorkste Saison. Aber im Moment spielen sie wirklich gut, sie sind im Kanton die Nummer 1. Auch die sportliche Entwicklung ist nachhaltig, wie du schon gesagt hast. Sie haben einerseits klar das Eisstadion umgebaut, andererseits haben sie ja auch noch einen Campus neu eröffnet, um eben auch dem Nachwuchs, dem eigenen Nachwuchs, bessere Perspektiven zu bieten, um zu trainieren, also On-Ice und Off-Ice-Training. Und ich glaube, das wird von den Jungen dort sehr geschätzt. Also ich habe bisher nie etwas Negatives gehört. Und man braucht ja immer, wenn man auch Nachwuchs integrieren will, braucht man immer eigentlich ein gutes Fundament. Ja, hast du da noch etwas hinzuzufügen zu Langnau?
Ja, ich glaube, ich kann wirklich nochmal bestätigen, Langnau hat ein sehr, sehr gutes Fundament. Übrigens, wenn wir eine andere Sportart anschauen, beim Unihockey ist das Emmental auch sehr stark. Die SCL Tigers gibt es auch im Unihockey, spielen sehr, sehr gut, sind aktuell auf Rang 2 der Tabelle. Willer Ersingen ist auch aus dem Langnau. Ich kann mich gut erinnern, als ich Kind war und auch Unihockey spielte, dann waren die besten Teams alle, die aus dem Emmental kamen. Und darum, das Potenzial ist im Emmental vorhanden und mit der ganzen Infrastruktur, die sich da aufgebaut haben, dann werden sie sicherlich eine gute Zukunft haben und wer weiß, vielleicht irgendwann mal noch weiter nach vorne kommen, als sie das jetzt schon sind. Sie sind ja letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, in den Playoff gewesen, haben im Viertelfinal gegen Lausanne gespielt und haben die doch ein bisschen gefordert.
Das auf jeden Fall, ja genau. Jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich, ich hatte wirklich Freude, wie sie aufgetreten sind, muss man ehrlich sagen. Also. Und ich finde auch, weißt du, sie schießen auch nicht mit dem Trainer rein. Sie haben mit Paterlini auch vorzeitig verlängert schon, auch wenn es mal nicht lief. Das muss man als Club ja auch noch wagen im Leistungssportbereich. Und ich glaube, dort wird alles einfach nachhaltig aufgebaut und nachhaltig weiterentwickelt. Ja, ich glaube, wir sind mit diesen 7 Teams durch.
Genau. Die Frage ist jetzt, wollen wir noch ein bisschen in die Glaskugel schauen?
Können wir schon machen, ja.
Vielleicht anhand der Prognose, die ich gemacht habe. Fangen wir unten an. Ich glaube, es ist einfach. Ich sehe Kloten und Aschua in den Playouts und eben dann Kloten, das in die Playouts gewinnt und Aschua, das möglicherweise gegen Sierre kommen könnte. Siehst du das auch so?
Ähnlich, ja, wobei eben ich habe irgendwie doch das Gefühl, dass es Kloten plötzlich noch schafft und ja, plötzlich noch Biel unten sein könnte. Wer weiß. Wäre auch noch spannend, Serienende gegen Jurassic in der Liga-Qualifikation, ja. Ja, auf jeden Fall, diese Teams, die wir jetzt genannt haben, denke ich schon, dass die da unten eine Rolle spielen werden.
Und dann werden dann wohl, sind wir wahrscheinlich auch einig, Biel und Ambri, diejenigen, die in die Ferien gehen. Oder wie du es gesagt hast, in die Ferien gehen werden zwei aus den Teams Ambri, Biel und Kloten.
Gehe ich auch davon aus, ja.
Und dann werden wir bei den Play-In-Teilnehmenden, da sehe ich Bern auf Rang 10, Langnau auf Rang 9, auf Rang 8 Rapperswil und auf Rang 7 Servette.
Ja, so Rang 10 und 9 würde ich dich so auf jeden Fall unterschreiben. Rapperswil gehe ich auch davon aus, dass sie noch weiter nach unten kommen werden, weil doch irgendwie jetzt alle Spiele so ein bisschen gezeigt haben, der Verlauf, dass sie nicht zu den Top-Teams gehören. Klar, am Anfang waren sie wirklich super stark, aber ja, die Saison dauert lange. Von daher, ich gehe mit dir einig auch, dass die Lakers in diese 7 bis 10 Plätze reinfallen werden. Genf, ja, das ist halt die Wundertüte. Ich könnte mir sogar plötzlich noch vorstellen, dass noch Lugano unten landet. Ich weiß nicht warum, aber Lugano ist so das, auch die Wundertüte aus dem Tessin. Also irgendwie seit 20 Jahren warten sie auf einen Meistertitel. Jetzt haben sie zuletzt immerhin gute Leistungen abgeliefert, aber es kommt halt wirklich darauf an, wie sie jetzt starten nach der Neujahrspause und dann auch nach dem Olympia-Break noch spielen werden. Das ist halt wirklich noch entscheidend. Also Rappi auf jeden Fall nach unten. Zug und Zürich müssten eigentlich in die Top 6 kommen. Und eben entweder Genf oder Lugano, würde ich jetzt auch sagen.
Und da können wir die Play-Ins gleich prognostizieren. Weil das würde dann aus meiner Sicht mindestens für die zwei Ersten, die in den Play-Ins sind, relativ einfach werden. Irgendjemand wird wohl gegen Rapperswil spielen und dann gewinnen. Also ob das jetzt Servet, ZSC, Lugano ist oder auch Zug, die dürften sich mit Sicherheit gegen Rapperswil Lona Lakers durchsetzen. Ich habe, wie ich es vorhin gesagt habe, ein bisschen das Gefühl, im zweiten Play-In zwischen Langnau und Bern wird sich Bern durchsetzen und dann käme es zum Play-In zwischen, zum Play-In-Final irgendwie zwischen Bern und den Lakers und auch da sehe ich Bern als Sieger, weil die Lakers werden sich kaum halten können. Insofern würde das dann auf die folgenden Playoff. Ah nein, jetzt fragen wir mal, bist du mit dieser Prognose bis hier einverstanden?
Ich würde sagen, ja.
Gut. Dann habe ich oben getippt, Davos erster, Gotteron zweiter, Lausanne dritter, Zug vierter, Lugano fünfter, ZSC sechster. Da sind wir eben genau in den Gefilden, wo es vielleicht unten durch noch Änderungen geben kann. Aber oben, wie siehst du das, die ersten drei?
Also Davos wird meines Erachtens durchmarschieren. Klar, sie haben jetzt gestern, 2. Januar, nach dem Spengler Cup verloren, aber ja, die haben jetzt auch etwas 5 Spiele mehr in den Beinen, das ist klar. Aber trotzdem, ich nehme nicht an, dass Davos jetzt doch irgendwie, dass die was anbrennen lassen, weil die haben kaum verletzte Stammspieler. Es läuft ihnen rund, also das wird, die werden Platz 1 halten, sage ich. Lausanne, Fribourg, aktuell 2. und 3. Ja, da kommt es drauf an, wahrscheinlich, wie die Tagesform der beiden Teams jeweils ist. Also ich glaube, die machen sicher Platz 2 und 3 unter sich aus. In welcher Reihenfolge, ja, steht in den Sternen oder eben in der Glasgow. Lugano und Servet mit 59 Punkten aktuell. Ja, gut möglich, dass sich einer der beiden noch oben hält. Die Frage ist halt auch, wie Zug und Zürich noch auftreten werden, weil es sind nur 4 Punkte Differenz zu diesen Teams und die wissen, wie man Meister wird.
Und wenn man eben diese Prognose zu Rate zieht, dann wird es einen Playoff-Viertelfinal mit relativ großer Sicherheit geben. Das wird nämlich Davos gegen Bern sein. Bern ist, das sich als letztes Team für die Playoffs qualifizieren würde und Davos als Team auf dem Platz Nummer 1. In meiner Prognose habe ich dann noch die anderen Playoff-Viertelfinals: Freiburg gegen Genf, Lausanne ZSC und Zug gegen Lugano. Ich schließe aber meine Prognose mit einem wirklich großen Blick in die Glaskugel und ich sage, Meister wird der, der den Viertelfinal zwischen Davos und Bern gewinnt, weil, wie du es vorhin gesagt hast, ich denke, Davos wird durchmarschieren und ich denke eben auch, wenn ein Team Davos schlagen kann, im Viertelfinal, dann hat das Team auch gute Chancen, an der Stelle von Davos durchzulaufen.
Zumal ja Bern auch schon als 8-platzierter Meister wurde.
2016, genau.
Aber das ist jetzt noch zu früh, weil ja, genau. Bern sitzt ja auf Platz 12. Also ja, genau. Da müssen noch ein paar Tore und Siege her, vor allem. Ja. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt und ob deine Prognose dann Ende Saison auch wirklich stimmt oder wie viel davon es abweicht. Ja, aber ich glaube, wir sind somit am Ende dieses 3. National League Talks. Wir können uns nur bedanken, dass ihr fleißig wieder zugehört habt und wir freuen uns auch schon aufs nächste Mal.
Danke vielmals und bis bald.
Bis bald.
Tschüss zusammen.
Ciao.